Deswegen, Weihnachten ist nicht einfach ein großes, schönes Fest der Liebe und wir haben Gemeinschaft und oh, da wird ein kleines, süßes Baby geboren und guck mal, da ist ein Esel und da ist ein Rind und wir haben zusammen jetzt schön, essen wir jetzt was. An Weihnachten geht es darum, dass Gott Mensch wird, um am Ende für uns zu sterben, damit wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, wenn wir an ihn glauben.
Ja, ne? Advent, Advent, drei Lichtlein brennen. Heute brennt irgendwie gar nichts.
Ich glaube, das ist meine Technik.
Heute ist ja schon die Technik. Also die hat es gebleicht.
Ach so. Inwiefern gebleicht?
Nein. Also heute ist neuer Tag. Heute ist Weihnachten bei euch. Oder wir sagen lieber Christfest, weil Weihnachten ist böse.
Oh, okay.
Nein, es ist nicht. Wir sagen Christfest. Ne? Es geht, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Und das müssen wir ändern. Irgendwie ist hier noch ein bisschen karg gesät. Die Lichtlein fällen, die Stimmung fehlt. Das heißt, was müssen wir machen?
Na, wir müssen uns
wieder hineinbeamen.
Ja.
Wir fangen an.
Wie ging es nochmal? Links, oder? Links?
Wir beginnen bei links, okay, genau. Ja. Also, wir müssen es wirklich gleichzeitig machen.
Okay.
Also erstmal so probieren.
Die Zange?
Ja, da darf nicht gelacht werden, sonst funktioniert es
okay,
nicht.
Warte.
Nicht lachen. Nein. Dann geht's nicht. Also, einmal. Eins, zwei, okay. Links. Rechts.
Nein.
Ja. Und jetzt, okay, jetzt doch mal. Ihr dürft nicht lachen, wirklich. Ich sag's euch.
Ich probier's. Ich kann das auch so machen, warte.
Also lass uns doch mal versuchen.
Okay.
Links. Rechts.
Nase.
Und was machen wir jetzt?
Stips. 13.
1, 2, 3. So.
Hätte ich gar nicht angegangen, Dani. Was haben wir falsch gemacht?
Aber du hast eine Zipfelmütze.
Also, ja, wo ist meine Zipfelmütze? Hallo? Wo ist meine Zipfelmütze?
Was falsch gemacht?
Wir haben schon mit rechts. Wir haben schon mit rechts, links, Nase gemacht, oder?
Nee, links, rechts.
Ja, wer hat denn das jetzt eingeführt?
Ach, das war Marian.
Entschuldigung.
Deswegen ist jetzt meine Zipfelmütze.
Oh, um das wieder rückgängig zu machen, müssen wir ein anderes Ritual anwenden.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt.
Jetzt müssen wir. 1, 2, 3, 4, Nase.
Okay, 1, 2, 3, 4, Nase.
Und dann schnipsen mit der rechten Hand. Okay, jetzt, also, wie wisst ihr es noch? Mit rechts. 1, 2, 3, 4, Nase. 1, 2, Schnipp. So, jetzt.
Warum habe ich jetzt beide Mützen? Oh, die licht ich an. Sehr gut.
Ich glaube,
habe ich falsch gemacht?
Das ist gut so. Nö,
von
das,
mir
das,
aus,
das muss
ich würde sagen, die räumen wir jetzt weg.
Nein.
Na,
ui.
Naja.
Auf jeden Fall Weihnachten, Leute.
Weihnachten, das
also das Wichtigste ist, sind ja die Lichter, die Lebkuchen, die Krippe, der Christbaum, die Geschenke, der Weihnachtsmann und die Lichterketten. Genau das haben wir ja schon.
Von Coca-Cola. Santa Claus. Der Klaus, gell, der Santa Claus.
Okay, mal Butter bei den Fische, also nicht wie bei Werder Bremen.
Das ist gut.
Fische, aber
das ist tatsächlich eine Form von Bremen.
Ja, ich weiß. Aber
wo kommen wir her, wo gehen wir hin?
Wir kamen her vom Tod,
vom Advent.
Von Jesus. Ach so, wir kamen vom Advent, haben uns das letzte Mal den Tod von Jesus angeschaut und jetzt wird's so wild. Ich weiß nicht, vielleicht hast du gar keine Freude darüber oder denkst, das steht total gleichgültig. Heute möchten wir uns so richtig das uns dran freuen oder das groß machen, warum das so besonders ist, dass Jesus tot war und auferstanden ist. Warum ausgerechnet sein Leben und genau das so interessant war. Millionen von Menschen sind gestorben, Milliarden. Aber Jesus, sein Sterben war anders.
Ja.
Lass uns aufschlagen und reingehen.
Jesus lebt. Er hat das letzte Wort. Das ist der Titel von unserer heutigen letzten Folge. Mhm. Ich schlag mal auf Lukas 23,
Vers 34.
Vers
34.
34.
Jesus an dem Punkt noch am Kreuz.
Ja.
Betet. Was ganz, ganz Besonderes. Ein Gebet, das wir uns wahrscheinlich nie vorstellen könnten, zu beten, wenn wir von den Menschen gerade geschlagen worden sind, ans Kreuz genagelt. Dann so zu beten, das ist gegen jeden Verstand. Das ist verrückt.
Das ist göttlich, kann man sagen.
Das ist wirklich göttlich.
Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mhm. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum.
Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Dieses Mindset zu haben, wenn ich gerade gemobbt werde in der Schule, anstatt dass ich mich wehre oder dass ich sauer bin, dass ich nichts mehr mit denen zu tun haben will, dass ich dann sage, ich möchte ihnen A selber vergeben und Vater im Himmel, Gott, ich bitte, dass du ihnen vergibst für das, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun.
Ja, sie sind in der Finsternis, sagt die Bibel. Sie haben Gott nicht erkannt.
Absolut. Ja, es ist ja auch Teil des Vaterunsers. Also im Endeffekt, wir haben ja auch dieses Gleichnis von den zwei Schuldnern des Königs. Mhm. Und der eine bekommt einen Millionenbetrag erlassen und dann geht er erstmal direkt hin und versucht irgendwie sein Geld aus einem anderen rauszuquetschen.
Auf jeden Fall dieses Vater, vergib ihn. Dieses Gebet, das Jesus so betet und wie er betet für seine Feinde. Auch das ist was vorhergesagt worden ist. Das ist ja unser ganzer Adventskalender, wo wir Prophetien uns anschauen, die erfüllt sind in Jesus, die schon lang vorhergesagt wurden und die dann Jesus erfüllt hat. Bitte, du darfst
gerne. Ich lese mal vor, Psalm 109 hatten wir letzte Woche, glaube ich, auch schon. Ja. Meine Freundschaft beantworten sie mit Scheinschaft, ich aber bete weiter zu dir.
Das ist so wild.
Ich höre nicht auf zu beten.
Mhm. Er betet für die Leute. Und auch das im Gottesgerichtslied in Jesaja 53, Vers 12, wo steht, darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat, also dass er gestorben ist und sich unter die Übeltäter zielen ließ. Also er war wie ein Räuber, hing er da am Kreuz, obwohl er unschuldig war. Und die Sünden, der viele getragen hat, hingen wir für uns. Wir hätten da hängen sollen. Und dann, und für die Übeltäter gebetet hat. Hm. Genau das, die Übeltäter, die Böses getan haben, für die betet Jesus. So spannend, dazu ruft Jesus uns auch heute noch auf. So betet für die Verfolger, betet für die, die euch hassen. Segnet die, die euch fluchen. Das ist gegen jeden Verstand, aber das ist genau dieses Göttliche, das wie Gott uns verändern will, dass wir lieben, auch die, die uns hassen.
Ist schon verrückt.
Ja, aber voll spannend. Also Jesus betet und als er stirbt, passiert irgendwas. Das ist genau das Gegenteil von dem, wir haben gerade geschnipst und das Licht ist angegangen. Jesus stirbt und es passiert mitten am Tag, 12 Uhr, passiert was ganz anderes. Magst du schon mal lesen? Mhm. Matthäus 27.
Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde.
Also von 12 bis 3.
3 Stunden.
Und wir lesen das auch tatsächlich schon, Amos 8, Vers 9. Ich, der Gott, der Herr, kündige euch an, an jenem Tag lasse ich die Sonne schon am Mittag untergehen und die Dunkelheit bricht am helllichten Tag über das Land herein.
Ja.
Also mitten am Tag. Also im Endeffekt auf die Sekunde genau, könnte man sagen, bestätigt. Ja. Um 12 Uhr oder um die sechste Stunde. Genau das Gleiche, mittags.
Spannend ist, dass Jesus, da er dann stirbt und nach dem dritten Tag wieder aufersteht und dass er 3 Tage nur in diesem tot ist, hat er zuvor auch mal prophezeit oder gesagt, Matthäus 12, Vers 40, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Also auch die exakte Anzahl der Tage ist schon vorhergesagt. Hast du die Korintherstelle?
Ja, die kann ich gern aufschlagen. Und zwar 1. Korinther, vielleicht an der Stelle, 1. Korinther 15. Wir haben das ganze Kapitel uns mal ganz detailliert angeschaut. Und zwar in der letzten Season 1.
Saison.
Wer da Bock hat, es nochmal anzuhören, geht einfach zurück auf unseren Podcast, auf YouTube, auf Spotify, wo auch immer du das anhörst. All da, überall da müsste das verfügbar sein. Hör da einfach nochmal rein, wenn dich das tiefer interessiert. Aber da gucken wir jetzt genau eine Stelle an, und zwar den Vers 4. Und zwar steht da, und dass er begraben worden ist, also Jesus, dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Also wie es die Schriften gesagt haben. Nach den Schriften ist er am dritten Tag gestorben und auferstanden. Gestorben und am dritten Tag auferstanden. Und genau wie du gerade gesagt hast mit Jona, genau das sehen wir dann auch, wenn wir die Geschichte von Jona lesen.
Ich glaube, es reicht, wenn ich vorlese, dass es heißt, 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches und dort betete er.
Wenn du übrigens die Geschichte von Jona nicht kennst, ist ein ganz kurzes Kapitel. Vielleicht, wenn du sagst, ich habe noch nie Bibel gelesen oder wenig. Schlag doch mal die Bibel auf, nur Jona. Es sind 3 kurze Kapitel, lest dir die Geschichte, die ist sehr spannend. Und versuch mal an Jesus zu denken. Das, was wir heute über Jesus sagen werden. Versuch mal an diesen Jesus zu denken, wenn du Jona liest und du wirst staunen. Weil Jona ist zwar eine ganz normale alte Geschichte, wo man denkt, Alter, das ist ja verrückt. Seit wann kann ein Mensch in den Bauch von einem Wal leben oder was auch immer.
Aber all das macht so Sinn, wenn es auf Jesus bezogen wird, auf Jesus gesehen wird. Und dafür ist es da. Und Jesus sagt das hier selber. Aber jetzt, warum Jesus? Warum ist das, der Tod am Kreuz so wichtig? Warum hat es was mit mir zu tun? Warum reden wir Tag und Nacht davon und warum hören wir nicht auf, davon zu reden? Was hat es mit uns zu tun?
Mittlerweile ist übrigens Nacht, deswegen sagt es Marian.
Ja, genau. Mhm.
Römer 4, Vers 25.
Oh ja, schieß los. Ich habe die Korintherstelle.
Und ich ist er, ja.
Also geht es um, wenn ich jetzt welcher sage, geht es um Jesus. Welcher ist um unsere Sünde willen dahingegeben, um unsere Rechtfertigung willen auferweckt. Also das haben wir ja schon oft gesagt und es ist irgendwie eine Wahrheit, eine Botschaft, die niemals verstummen darf, die immer wieder wiederholt werden muss und dass Jesus um unsere Sünde willen, wegen uns, aber auch für uns gestorben ist, ne? Um diese Schuld, die uns vor Gott als ungerecht darstellen lässt, ne? Unsere Schuld, die ein großes Minus über unserem Leben erzeugt, um es wieder zum Plus zu machen, diesen Graben zwischen Gott und Mensch wieder, wieder eben zu machen, wieder glatt zu machen.
Stellvertretend für uns. Ja. Das ist genau das, dass wir das vor Augen haben. Für das, wenn wir lügen, wenn du lügst, wenn du, keine Ahnung, was auch immer machst, du, dein Gewissen bezeugt dir, dein Gewissen sagt dir, was nicht gut ist in Gottes Augen. Du kannst auch die Bibel lesen, da wird Gott dir genau sagen, was gut ist und was nicht gut ist. Aber du weißt es auch tief in deinem Herzen, weil Gott hat von Tag 1 in dein Herz gelegt, geschrieben, was sein Gebot ist. Und deswegen hast du ein Gewissen, das dir bezeugt. Und dein Gewissen sagt, hey, eigentlich hast du dir den Tod verdient. Oder das ist die Konsequenz, die Gott sagt, die du dir verdienst. Aber Jesus stirbt stellvertretend. Das ist genau dieses Besondere. Jesus stirbt an meiner Stelle, anstatt von mir.
Ja. Dieser stellvertretende Gedanke wird auch noch in anderen Bibelstellen, eigentlich in der ganzen Bibel, noch entfaltet irgendwie. Mhm. Ich möchte vielleicht, da liest du gerne mal 1. Korinther 15,3 vor und ich mache dann noch Jesaja.
Ja, und zwar, denn ich habe euch zuallererst überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften.
Genau.
Für unsere Sünden.
Genau, nach den Schriften. Mhm. Ganz spannend, Jesaja 53, auch hier so ein Gottesknechtslied, wo eben der Knecht, ein Knecht Gottes, einige deuten es hier auf Israel, sicherlich auch Israel.
Ist ja mehrschichtig, immer die Bibel. Ist
eine mehrschichtig, wir können es vielleicht sagen mit dieser Einäugen-Prophetie.
Ja, gerne. Erklär mal.
Genau, ich mach mal das eine Auge, du machst das zweite, dann ergänzen wir uns. Nur wie beide Augen eben. Mhm. Also wenn man eine Sache, das habe ich so in der beim Bibelstudium bei meiner Ausbildungsstätte gelernt quasi, wenn man so mit einem Auge auf etwas schaut, ich weiß gar nicht, dann erkennt man, wenn man jetzt auf ein Bergpanorama schaut oder auf irgendwas, dann erkennt man die Berge wohl irgendwie nebeneinander. Mhm. Und dann erkennt man nicht so ganz,
was vorne und was hinten ist,
aber man erkennt, dass es Berge sind. Und wenn ich jetzt das zweite Auge dazu nehme, dann
sehe ich plötzlich Tiefe und 3D und ganz anders. Ich kann Raum wahrnehmen.
Genau.
Es ist ja so, dass einäugige Personen keine Tiefenwahrnehmung oder nicht eine so gute Tiefenwahrnehmung haben, was beim Autofahren zum Beispiel auch oft Probleme ist, weil ich die Distanz nicht abschätzen kann. Ich kann nicht auseinanderhalten, wie weit ist jetzt das eine vom anderen weg. Und das ist in der biblischen Prophetie oft so, dass wir Stellen haben, wo wir feststellen, wir haben im einen Satz was über Jesus und im anderen Satz über das Endgericht. Mhm. Und im einen Satz haben wir irgendwie den Gottesknecht und dann haben wir den Jesus in seiner Herrlichkeit und da liegen vielleicht 1000 Jahre dazwischen und wir merken es gar nicht.
Also die, sag mal, die Propheten damals haben es so auf einer Zeitspanne, also vor sich gesehen, so quasi auf einer Linie.
Wie die Berggipfel hintereinander.
Genau. Und jetzt durch dieses Neue Testament, durch diese neue Offenbarung, sehen wir es eher in so einem Zeitstrahl, der nach da geht und können es besser irgendwie einordnen. Ja,
dreidimensional.
Und deswegen dieses, Jesaja 53, sicherlich auch auf Israel bezogen, selbstverständlich. Aber hier auf auch aufs Kreuz, wo es heißt, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert war. Mhm. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Strafe lag auf ihm, um unsere Sünde willen. Deswegen musste Jesus sterben. Dieser Stellvertreter-Tod wird da schon Vorher gesagt.
Ja.
Und gerade das ist wichtig an Weihnachten.
Ja.
Wir reden so viel über die Ankunft, aber was ist das Ziel des Ganzen?
Warum kam Jesus, um am Kreuz für uns zu sterben?
Das ist das große Ziel.
Das ist am Ende. Deswegen, Weihnachten ist nicht einfach ein großes, schönes Fest der Liebe und wir haben Gemeinschaft und oh, da wird ein kleines, süßes Baby geboren und guck mal, da ist ein Esel und da ist ein Rind und wir haben zusammen jetzt schön, essen wir jetzt was. An Weihnachten geht es darum, dass Gott Mensch wird, um am Ende für uns zu sterben, damit wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, wenn wir an ihn glauben. Das ist so groß. Wir checken, glaube ich, nicht oft, wie groß das Problem ist zwischen Gott und uns. Dass er nicht einfach so sagen kann, ja, ist mir egal, ich vergebe dir halt oder du kommst trotzdem nicht mehr. Nee, im Himmel gibt es keinen Mörder, keinen Ehebrecher, keinen Lügner, keinen Dieb. Was auch immer böse ist, im Himmel wird es das nicht geben. Weil Gott gerecht ist. Gott wird ganz gerecht jedem geben, was er verdient. Und gerecht heißt halt für uns, wir haben uns die Hölle verdient, einfach um es mal auf den Punkt zu bringen. Wir haben uns für immer verdient, getrennt zu sein von Gott. Aber eben, weil Jesus für uns stirbt, weil er für uns dieses Gericht auf sich nimmt, das wir verdient hätten. Deswegen und nur deswegen können wir leben.
Amen dazu. Amen heißt ja, ja, das ist so, so soll es sein. So
Zustimmung. Ein
Zustimmungswort. Wir gehen mal weiter, auch in diesem Gottesknechtslied, da heißt es in Vers 9, und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wie wohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Also man gab ihm sein Grab bei Gottlosen.
Und das ist ganz spannend, gerade da geht es eben um diesen Reichen. Jesus war bei dem Reichen, wie es da in Jesaja 53 stand. Und genau das wird später dann auch gesagt in Matthäus. Das können wir lesen in Kapitel 27, 57. Als es nun Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathäa namens Josef, der auch ein Jünger Jesu geworden war. Dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, dass ihm der Leib gegeben wurde. Und Josef nahm den Leib, wickelte ihn in reine Leinwand und legte ihn in sein neues Grab, das er im Felsen hatte aushauen lassen. Und er wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging davon. Also ein reicher Mann bittet Pilatus. Das war untypisch eigentlich. Ja, aber er nimmt ihn, nimmt diesen Leib, bringt ihn in sein neues Grab. Und ja, eben genau das vorhergesagt. Ganz spannend. Aber jetzt bleibt er nicht in dem Grab.
Ja, das ist so schön. Und der Tod hat nicht das letzte Wort, heißt es in einem schönen Lied.
Ja.
Und das ist auch, was Jesus schon vorher gesagt hätte. Ja. Also es ist ja immer so, wir schauen uns unseren Kalender an. Was wurde vorhergesagt? Was wurde erfüllt? Bisher hatten wir meistens Prophetien, die 500, 700 Jahre, 10, oder nicht 10.000, aber 1.000 Jahre vorher teilweise ausgesprochen wurde. Hier ist es auch tatsächlich mal so, dass Jesus was ankündigt und es kurz danach passiert. Und zwar Matthäus 16, da gibt er sich ihnen zu erkennen. Da fragt ja quasi Jesus die Jünger, was glaubt ihr, wer ich bin? Und sagen sie, du bist der Sohn Gottes. Und dann sagt Jesus, okay, danach sprach Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen, was ihm bevorstand, wir müssen nach Jerusalem gehen, dort werde ich von den führenden Männern des Volkes vieles zu erleiden haben und getötet werden. Aber am dritten Tag werde ich von den Toten auferstehen.
Und genau das bezeugen dann die Jünger, die ihn das erste Mal sehen, oder die sehen, das Grab ist leer, die Jesus gesehen haben und sagen, er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Ganz, ganz spannend, er lebt, er ist nicht hier. Und auch das hat nicht nur Jesus selber vorhergesagt, dass er aufersteht, sondern auch das finden wir natürlich, weil es ein Kernding ist, immer wieder in der Bibel, gerade in den Psalmen.
Ja, ich habe einen Psalm zum Beispiel aufgeschlagen, Psalm 16, 10, denn du wirst meine Seele nicht im Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Jesus blieb nicht im Grab, der Heilige Gottes, der Ausgesonderte, der Spross Davids, der wird auferstehen.
Und an einer anderen Stelle, ich war schon mehr tot als lebendig, du hast mich den sicheren Tod entrissen und mir das Leben neu geschenkt.
Ja, Jesus steht auf von den Toten und dann ist er noch ein paar Tage auf der Erde, hat ein paar Meetings mit seinen Jüngern.
Zoom-Calls,
so ähnlich. Wie sie dich gefreut haben müssen, unser Jesus wieder da. Ja.
Ich will es gar nicht wissen, das ist krass.
Wir werden uns auch mal freuen, wenn wir unseren Jesus mal so richtig sehen.
Dauert nicht mehr lange.
Ja, ich hoffe es mal. Ich denke auch.
Maranatha, der Herr kommt bald.
Das kann gar nicht mehr so lang gehen.
Ja. Ja. Auf jeden Fall, dieser Jesus, ja, nachdem er auferstanden ist.
Pardon. Ja. Mhm. Was macht er?
Lukas 24.
Was macht er? Jesus.
Nachdem er auferstanden ist, er zeigt sich seinen Jüngern.
Ja, die Meetings. Und dann?
Fährt er auf in den Himmel.
Die Himmelfahrt.
Beziehungsweise, ich würde vielleicht noch eins kurz vorschieben.
Ja.
Und zwar sagt Jesus diesen Jüngern was ganz Besonderes. Mhm. Der sagt ihnen, hey Leute, das alles hier ist passiert, damit ihr seht, dass das, was ich vorher geredet habe, dass das wirklich stimmt. Ich lese mal Lukas 24 ab 44. Er sagte, das sind die Worte, die ich euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Und er sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden, unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon. Hm. Und dieses Augenmerk, wo wir heute noch ein bisschen drauf raus wollen, dieses Wundervolle, was Jesus sagt, alles, was schon vorhergesagt worden ist, das ist erfüllt worden im Gesetz des Mose, in den Propheten und Psalmen. Und das ist eben, was Gottes Wort so wundervoll macht. Gottes Wort ist unser Licht auf unserem Weg, heißt es mal. Da haben wir so ein schönes Lied, das wir gerne auch euch einblenden und in unsere Spotify-Playlist. Und zwar ist es von Emu Music, Your Word. Da geht es darum, das ist Englisch und halt, das wird gesungen, dass dieses Wort so genial ist. Und wenn wir in die Bibel eintauchen, dann verändert es uns. Gott sagt mal, hey, mein Wort kommt nicht leer zurück. Und ich möchte uns so ermutigen, wenn da Sachen vorhergesagt wurden über die Zukunft, wenn durch dieses Wort Millionen Menschen verändert worden sind, und wir können es auch bezeugen von uns, wir lesen Bibel, wir machen das ja nicht einfach, um irgendwie fromm zu sein, und wir hoffen irgendwie, sondern wir sehen, es verändert uns andauernd. Es ist wirklich was, was lebendig ist. Es ist ein lebendiges Wort, das in uns was scheidet, das uns wie ein Spiegel aufzeigt, wo wir schuldig sind, das uns zu Jesus führt. Und dieser Jesus ist lebendig. Wir haben es erlebt an uns selber, wie Jesus uns begegnet, wie er unsere Gebete hört, immer und immer wieder, wie er einfach treu und gerecht ist und das, was hier steht, wirklich stimmt. Deswegen lese dieses Wort, komm zu diesem Jesus und fang an, diese Bibel zu lesen. Deswegen wollen wir den Podcast machen, um euch zu ermutigen. Das ist Sinn und Zweck und das ist, was wir lieben. Wir lieben Jesus, wir lieben sein Wort. Und er hat es ihnen gezeigt, und lass uns auch eintauchen, weil ich glaube, viele von uns wissen nicht mehr. Und dann nehme ich mich und nehme, ich glaube, uns mit rein, wissen so viel nicht mehr, was eigentlich in der Schrift steht. Aber wenn wir es nicht wissen, dann verpassen wir so viel, weil Jesus sagt uns so viel dadurch. Gott zuhören ist so wertvoll. Aber jetzt rede ich so viel. Dani, Andi, ihr könnt...
Ja, nur solange das, was du redest, gut ist, habe ich nichts dagegen.
Ja, ich glaube auch. Wir würden uns schon beschweren am Ende des Tages, wenn wir was dagegen hätten.
Genau, jetzt zur Himmelfahrt, nicht wahr? Jesu Himmelfahrt. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Auch diese Himmelfahrt von Jesus wird vorhergesagt. Hast du 6, 8?
Ja, ich habe eigentlich Psalm 68, Vers 19, aber hier steht genau, erstmal, du bist in die Höhe hinaufgestiegen und hast Gefangene im Triumphzug mitgeführt. Mhm. Genau, also ja, in die Höhe, in den Himmel.
Ja.
Aufgestiegen.
Ja. Und aufgestiegen heißt ja auch, dass im Himmel ist jetzt. Ja. Und zwar beschreibt die Bibel es erst zur Rechten Gottes. Das sagt zum Beispiel der Stephanus, als er gesteinigt wird.
Ja.
Da schaut er zum Himmel und sagt, wow, und das möchte ich jetzt ganz kurz vorlesen, was er sagt. Er sagt,
wow.
Wow. Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen.
Was herrlich.
Also er sieht Jesus da im Himmel und er weiß, hey, ich werde gleich sterben. Aber und dann werde ich bei diesem Jesus
sein. Das würde ich schon gern auch mal sehen, muss ich sagen.
Das wäre schon...
Zwischendurch mal.
Also zwischendurch mal so.
So jetzt.
Aber dann wieder zurück zum alten Leben.
Nee, eigentlich nicht. Wenn ich Jesus einmal gesehen habe, will ich nie wieder her.
Ich glaube auch dann.
Nee. Aber ich würde, glaube ich, anders leben.
Wahrscheinlich.
Vielleicht.
Ja. Also vielleicht so wie ein Paulus, ne?
Ja.
Den das auch verändert hat.
Ja, absolut.
Okay, wir gehen weiter. Nicht wahr?
Ja.
Kann ich sagen.
Es gibt hier auch eine interessante Frage tatsächlich für den Tag 23. Für gestern gab es die Frage... Und das fand ich so interessant, weil als Kind dachte ich mir immer so, es ist voll unfair, dass Jesus bei den Jüngern war. Ja. Und bei mir ist er nicht.
Ja. Warum ist Jesus jetzt nicht mehr da?
Also ich das frage ich auch
oft. Er könnte, wenn er ewig lebt, ja auch einfach immer noch hier so chillen irgendwo. Dann ist er in Jerusalem und da hat er so sein Haus. Ja. Und da ist dann Jesus. Mhm. Aber er sagt ja sogar selber, es ist besser für euch, wenn ich weggehe. Die Jünger haben das auch nicht verstanden und waren so, nee, bleib hier. Was willst du weggehen?
Und warum sagt er, es ist besser? Weil er sagt, weil wenn ich nicht gehe, kann ich nicht den Geist, den Beistand schicken. Wenn ich aber den Geist schicke, dann wird er die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Dann wird er kommen und dann wird er in euch wohnen, sagt er dann später auch. Das heißt, Jesus wohnt jetzt in uns. Das ist eine viel innigere Beziehung und er kann bei allen gleichzeitig sein. Wenn er auf der Welt ist, ist er halt Mensch.
Er ist bei uns. Genau. Aber so ist er in uns.
Genau, jetzt ist er in uns viel näher, viel tiefer. Wir haben eine so herrliche Beziehung mit dem Herrn. Auch wenn wir ihn nicht als Körper sehen, ist er uns doch so nah durch den Geist. Und es ist so viel besser, sagt er. Dann wollen wir es glauben und sagen, es ist so viel besser.
Also wenn ich ehrlich bin, fände ich irgendwie beides gut.
Bei und in.
Verstehe ich. Ja.
Ja, das wäre so meine Dream-Couple.
Naja, den Heiligen Geist wirst du behalten, auch im Himmel noch.
Ja?
Eines Tages. Und das wird die Herrlichkeit, die Ankunft Jesus erwarten. Er kommt wieder und
über ihn. Und dann hast du beides. Dann hast du Jesus bei und in dir.
Ja. Ja.
Dieser Jesus.
Das wäre schön. Der Sohn Gottes. Wir gehen weiter zum letzten Tag. Beantworte die Frage. Achso, das ist die Frage.
Komm, ja, können wir auch sagen. Trotzdem, ne?
Beantworte die Frage aus Sprüche 30,4. Jetzt müssen wir aber erst die Frage aus Sprüche 30,4 kennen, nicht wahr?
Was sagt denn
das macht das Ganze ja keinen Sinn.
Kommen wir dazu.
Wer liest das mal?
Sprüche 30, Vers 4. Sag mir, wer ist jemals zum Himmel hinauf und wieder hinabgestiegen? Wer hat den Wind mit seinen Händen gezähmt oder die Wassermassen gebändigt? Wer setzt dir die Grenzen der Erde fest? Weißt du, wer das alles vollbracht hat? Dann nenn mir seinen Namen und den Namen seines Sohnes.
Ja.
Der Vater.
Wer hat es gemacht? Natürlich der Schöpfer, der Vater, nicht wahr?
Ja.
Das lesen wir auch noch in Sprüche 8. Da geht es auch darum, wenn es in die Weisheit geht, um die Gründung der Erde.
Voll. Aber dann, wie ist dieser Name des Sohnes Gottes? Im Alten Testament war das verschlüsselt. Im Alten Testament wusste das keiner so genau. Da hieß mal, Immanuel soll er heißen, so ein Bild davon, er wird Gott mit uns sein. Das heißt, er wird Gott sein, wenn er kommt. Das war schon damals nicht schwer zu verstehen, aber er hat jetzt einen Namen bekommen, wo auf der Welt war. Der Engel hat gesagt zum Josef, du sollst ihn Jesus nennen.
Und was heißt Jesus?
Jesus ist der Retter, der Erlöser. Das ist der gleiche Name wie Josua.
Jahwe rettet, kann man sagen.
Ja, Jahwe rettet. Genau. Jahwe ist Rettung.
Ich lese mal was vor. Man würde natürlich erst sagen, ja, wer hat die Erde bestimmt, wer hat die Wassermassen und so, ne? Gott. Mhm. Und jetzt Kolosser, ich möchte es mal vorlesen, ich finde es sehr schön.
Schieß los.
Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Unsichtbare und das Sichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm und ist der Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf das in allem der Erste sei. Und jetzt, denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen. Also Gott gleich Jesus, ne? In ihm, alles. Jesus gleich Gott, natürlich. In ihm ist alles geschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare. Er ist auch dieser Schöpfergott, der das alles gemacht hat. Also Jesus, der Sohn Gottes.
Und genau das sagt ja Herr Gott, der Vater noch. Und dann, als Jesus auf die Welt kam und getauft wurde, ganz am Anfang, da sagt er, da geht der Himmel auf, eine Taube fährt auf Jesus herab und dann kommt eine Stimme, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und auch das ist noch eine Sache, das wollen wir vielleicht zum Abschluss noch, eine Sache, die vorhergesagt war, dieses mein geliebter Sohn. Wenn wir im Psalm 2 gucken, gleich am Anfang, Vers 7.
Ich hab's auch
schon. Du hast schon offen. Dann
und dieser König verkündigt, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden.
Heute habe ich dich gezeugt, heute bin ich dein Vater geworden. Was für herrliche Worte.
Sagt, dass es nicht um einen Engel geht.
Also.
Dieser Jesus.
Was ist Weihnachten?
Jesus, also Weihnachten, ist die Ankunft des Sohnes Gottes, Jesus.
Gott wird Mensch.
Weil eigentlich ist ja immer Weihnachten. Hm. Weil wir immer dran denken wollen. Oder Christus Christfest. Wir haben uns jetzt angeschaut, mal so ein Recap zu machen. Mhm. Wie haben wir es neulich genannt, das Wort, das Englische? Wrap-up.
Wrap-up.
Nur wie man, ich denke, ich leite es mir immer her, wie man Rap macht.
Ja, man schmeißt alles rein. Man schmeißt
alles rein, rollt zusammen und isst es dann. Also weiter will ich mal nicht denken, was das Essen dann ist. Aber also wir haben gesehen, ne, die Geburt Jesu, wie sie stattfindet, wo sie stattfindet, ist vorher gesagt. Sein Weg nach der Geburt, sein Wirken auf der Erde, sein Tod, seine Auferstehung, Himmelfahrt, seine Verherrlichung und wer Jesus ist. Das heißt, wir sehen, dass sich alles um Jesus dreht in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Und wollt ihr noch was sagen oder kann ich zum Schluss weiterleiten?
Ich glaube, damit können wir sehr gerne schließen.
Wir schließen mit damit und empfehlen euch zum Schluss noch ein Lied fürs neue Jahr. Von Dietrich Bonhoeffer, von guten Mächten wunderbar geborgen, weil dann nämlich und mit euch gehen in ein neues Jahr.
Das stimmt.
Ne? Das sagt er irgendwann.
Das macht er immer.
Kam ja jetzt mal. Also wir singen das auch manchmal im März und mit euch gehen in ein neues Jahr, ja, ne? Passt irgendwie auch. Aber das ist im ganz Besonderen. Wir wünschen euch viele Entdeckungen in der Heiligen Schrift. Ja. Wünschen euch ein schönes Fest, wenn ihr heute am 24. reinschaut. Wenn nicht, dann einen schönen Tag.
Später.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, was kommt danach? Keine Ahnung.
Lasst euch überraschen.
Überraschung. Wir wissen es natürlich, ihr aber nicht. Das ist der sozusagen das, was wir eben haben, was ihr nicht habt. aber ist ja nicht schlimm. Solange du Jesus hast, hast du ja eh alles.
Ja.
Bis dahin, ein frohes neues Jahr. Lies die Bibel, bleib an Christus.
Und Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Prospero Años. Prospero, ne?
Keine Ahnung,
irgendwie so. Spanier, das schneiden wir raus. Also, macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao. Jesus.